Guten Morgen. Guten Morgen, schön. Ich habe noch frei, aber ich dachte, so ein sanfter Einstieg, machen wir doch mal wieder einen Gottesdienst. Und das ist schön. Nächste Woche darf ich auch noch ein paar Tage frei machen. Und dann sehen wir uns alle fröhlich am braunen Jürgen. Ich habe mich mit einer Thematik beschäftigt, die ich unglaublich geistlich auch wichtig finde. Es geht heute um das Thema Bitterkeit. Und das Thema wird besonders hervorgehoben an mehreren Stellen in der Bibel, weil das Thema Bitterkeit kann eine sehr vergiftende Wirkung auf mein Leben, auf meine geistliche Beziehung zu Jesus haben, aber natürlich auch auf die Gemeinde. Und ich fand es so spannend, dass es da so verschiedene Teile gibt. Und wir haben alle unsere Erlebnisse gemacht. Wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht im Leben. Wir haben alle unsere Begegnungen. Wir hatten alle Eltern, die nett waren. Manche sind auch manchmal weniger nett. Manchmal ist es herausfordernd. Wir haben aktuelle Ereignisse. Wir haben geistliche Anliegen, wo wir dann hoffen, dass sie vielleicht auch eintreffen. Ne? Veränderung in meinem Leben, Veränderung mit der Gemeinde. Und dann passiert das nicht. Dann haben wir Tod, Krankheit. Und das kann ganz schnell bitter machen, weil ich glaube doch an einen allmächtigen Gott. Und ich glaube doch, dass der Gott ja nichts unmöglich ist. Dann ist da vielleicht Sünde passiert, die mich bitter gemacht hat. Warum ist die Sünde mir passiert? Ich hätte es doch besser wissen müssen. Und dann fängt man natürlich auch schnell an, über andere zu urteilen und beurteilen, weil man eben bitter geworden ist aufgrund der Erfahrung und andere vielleicht an seiner eigenen Sünde und Erfahrung bemisst und verurteilt. Es ist so spannend, dass man oft auch diese Bitterkeit kommt, wenn man sich nicht gehört fühlt, wenn man sich nicht geliebt fühlt, wenn Vorstellungen da sind und sie sich nicht erfüllen, wie schon gesagt, auch ganz geistlich. Es gibt in 2. Mose eine Episode, wo das Volk Israel gerade nach der Befreiung, nach der Niederschmetterung der ägyptischen Armee, der besten Armee der damaligen Zeit, an ein Wasser kommt, nämlich an das Wasser Mara. Das heißt so viel wie Bitterbrunnen im Hebräischen. Und das möchte ich mit euch heute Morgen lesen. 2. Mose 15 steht es, 22 bis einschließlich 27. 2. Mose 15, 22 bis einschließlich 27. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose: Was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz, das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für es fest. Und dort prüfte er es und er sprach: Wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorcht und all seinen Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Dann kamen sie nach Elim und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Das Spannende ist, das Erlebnis am Schilfmeer war da, die ägyptische Armee war versenkt worden. Jetzt ging es 3 Tage in die Wüste. 3 Tage ist ein hebräischer Ausdruck, so unterhalb einer Woche. Das muss jetzt nicht 3 Tage explizit gewesen sein, sondern es konnte innerhalb einer Woche gewesen sein. Und dann kommt die erste Hürde. Keine leichte Hürde, in der Wüste sollte das Wasser nicht ausgehen. Das weiß jeder, der schon mal dort war. Aber es kommt die erste Hürde, es ist kein Wasser da. Kein Wasser da und der Glaube ist weg vom Volk. Und dann kommen sie an das Wasser Mara, das heißt Bitterbrunnen, also bitter. Und dort ist das Wasser bitter, also nicht zu trinken. Und es ist bitter in ihrem Leben. Bitterkeit ist oft ein Problem. Man kann es nicht trinken, man kriegt es nicht runter. Und zum Beispiel in Hebräer 12, 15 steht: Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werde. Bitterkeit ist eine negative Emotion, die kommt aus Kränkung, man fühlt sich nicht geliebt, man fühlt sich nicht gehört und leidet dann oft drunter unter einem verhärteten Herzenseinstellung. Ich bin jemand gegenüber nicht positiv eingestellt, schon gar nicht in der Gemeinde. Der macht nicht das, was ich will, das passiert nicht, wie ich will und das kenne ich auch. Dann hat man so Gedanken, hat so ideale Modelle und dann passiert das nicht so. Und denkt man, oh, und dann wird es vielleicht noch totgeredet. Das tut mir immer am meisten weh. Da hat man einen guten Willen. Und dann kommt diese Bitterkeit vielleicht auf und ist die zerstörerische Kraft. Das ist auch ganz klar. Sie ist die Wurzel und sie hinterlässt Schmerz und Trennung. Sie trennt uns voneinander, wo wir doch in der Gemeinde eins sind. Und Bitterkeit, und das sagt uns auch der Hebräer 12,15, gibt man weiter. Man gibt es weiter an die Familie, Kinder und Ehepartner. Man gibt es weiter an den Hauskreis, man gibt es weiter an die Gemeinde. Und man merkt Bitterkeit an dem, was ständig die Thematik ist, über was ich rede. Sind es geistliche Anliegen oder die Dinge, die mich bitter gemacht haben? Und natürlich merkt man es auch relativ schnell am Ton untereinander und miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Und Bitterkeit führt oft dann auch schnell zu Spaltungen. Man sieht alles nur noch negativ. Das Herz ist hart geworden. Darf ich mal heute Morgen fragen, wo du bitter geworden bist? Wo es ein Ereignis in deinem Leben gab, wo du bitter wurdest? Vielleicht war es deine Kindheit, deine Eltern. Vielleicht war es wirklich Krankheit oder der Tod. Vielleicht war es dieses Gefühl, nicht gehört oder geliebt zu werden. Vielleicht war es die Problematik, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist nie wirklich angekommen. Wo man vielleicht verletzt wurde. Wo bist du bitter? Wo hat man eine Bitterkeit gegenüber einzelnen Menschen, vielleicht auch innerhalb der Gemeinde? Wo ist man bitter geworden, vielleicht gegenüber Gott letztendlich? Weil ich will doch was Gutes bewirken und irgendwie macht Gott da anscheinend nicht mit. Und ich glaube, man bemerkt Bitterkeit relativ schnell, nämlich dann, wenn man einander begegnet. Und dann, wenn man eben diesen Menschen begegnet, wo man vielleicht bitter ist, dann, wenn man vielleicht auch Gott begegnet, wenn man merkt, wie ist mein Herz gegenüber ihm im Gebet. Wir haben es hier erlebt, das Wasser war zu Ende, der Glaube war am Ende und am Ende wurde es nur noch bitter. Und das Volk Israel fängt an zu murren. Ihr kennt meinen Karlauer zum Thema Murren, das ist nicht ein schwäbisches vor sich hin brutteln, sondern es ist eigentlich, aus dem Hebräischen meint, einen knurrenden Hund. Es ist eine Auflehnung und Rebellion. Es ist etwas, wo es im Argen ist in meiner Beziehung zu Gott. Ich murre gegen Gott, ich bin gegen Gottes Pläne, ich vertraue ihm nicht mehr und ich will ihn auch nicht in meinem Leben gerade haben. Ein Murren. Und das ist das, was Mose erstmal aushalten muss. Das ist das, was er hört, als diese Bitterkeit aufkommt. Spannend für mich ist immer, was Mose macht. Mose hätte ja sagen können, ich habe diese Autorität und ihr habt auch gesehen, was passiert ist, ne? Ägyptische Armee, das Wasser ist drüber geklatscht und so weiter. Das hat ja auch alles funktioniert. Wir hatten vorher die 10 Plagen. Da hat Gott ja gewirkt. Wir haben aber auch die Errettung aus dem Land und das Schöne ist, Gott hat auch dieses Meer geschlossen. Es gab kein Zurück mehr nach Ägypten, kein Zurück mehr in die Verlorenheit. Aber was macht Mose? Er schreit zum Herrn. Ich finde übrigens das Wort Schreien so spannend. Es ist, der ganze Frust steckt da drin, der ganze Frust über dieses Ereignis. Klar schreit er auch über das Murren, aber es ist ja auch noch nach wie vor das Problem da, dass dieses Wasser noch bitter ist. Es ist ja nicht gelöst. Und er schreit, das war nicht gebetet, nicht gesungen, nicht gefrömmelt und mit Bibelversen Gott bombardiert. Oder vielleicht er an seinen Zusagen erinnert, sondern es war seine Not, seine Frust, seine Angst, was passieren wird, hinausgeschrien zu Gott. Das hält Gott übrigens aus. Das lesen wir oft in den Psalmen. Und ich schrie zum Herrn. Der ganze Frust steckt da drin. Und das hält Gott auch aus. Das kann er, das erträgt er. Aber es zeigt auch, dass Mose zu Gott geht und eben schreien kann und darf. Es zeigt auch eine ganz intensive Beziehung und ein Vertrauen zwischen Gott und Mose. Und wenn in Sprüche 3,5 steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand, auf all deinen Wegen, erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Wo Gott eine Verheißung hat, wo wir aufhören, ständig selber an Dingen rumzuwerkeln, meine Vorstellungen rein zu projizieren, mein Willen umzusetzen, an erster Stelle Gott stellen. Was möchtest du? Was sagst du denn? Oder im Psalm 118, Vers 5, aus der Bedrängnisenge rief ich zu Jahwe, Jahwe antwortete mir in der Weite. Das kann Gott. Wir werden noch dazu kommen, was Gott alles kann. Wir haben es im ersten Lied übrigens auch gesungen, den Perspektivenwechsel, den Gott in mein Leben bringen kann. Und dann ist es oft so, dass wir in dieser Enge stehen, keine Lösung sehen, mit unserem berühmten Latein am Ende sind und dann rufe ich zu Gott. Ich sage ihm das. Ich sage, Gott, wie sieht's aus? Was kann ich tun? Wie kann ich jetzt handeln? Das Spannende wiederum auch hier, er schreit zum Herrn und dann zeigt ihm Gott ein Stück Holz. Es gibt Holz und Blätter, die Salz absorbieren können, damit Wasser auch trinkbar wird. Nun müssen wir uns jetzt gerade vorstellen, von was reden wir hier? Wir reden von der Quelle und wir reden von einem Volk mit 600.000 Mann, das sind nur die Männer plus Frauen und Kinder. Also das Stück Holz hätte ich gern gesehen, das müsste ungefähr so groß gewesen sein wie der halbe Amazonas. Ne? Das hat Mose dann ohne Probleme geschickt. Es war aber nur ein Stück Holz und es ist auch klar, es ist kein großes Stück. Er zeigt ihm etwas und sagt, nimm das. Ich weiß nicht, ob es in dem Moment für Mose Sinn gemacht hat. Ob Mose gesagt hat, ja klar, ich habe es gar nicht gesehen, lag ja hier auf dem Weg. Es war auch etwas, was er direkt vor der Nase hatte. Ne? Also er musste jetzt nicht irgendwo hinreisen ins Gebirge, was man manchmal so macht, ne? Und ein Abenteuer erleben, sondern es lag da. Aber, und das ist der Punkt an dieser Stelle, er hat sich von Gott etwas zeigen lassen. Und jetzt mal die Frage an uns, lassen wir uns von Gott etwas zeigen? Lassen wir uns von Gott ermahnen, bevor wir eben in bittere Wasser gehen? Und wo zeigt uns denn Gott etwas? Durch sein Wort. Wir haben die Bibel. Wir brauchen übrigens auch nicht mehr. In der Bibel steht alles, was wir brauchen für unser Leben, für unser geistliches Handeln. Und lässt du dir von Gottes Wort etwas zeigen, zum Beispiel wenn Verbitterung da ist zum Thema Vergeben, zum Thema Lieben, vielleicht sogar manchmal noch eine weitere Meile zu gehen, wie Jesus das gemacht hat und gesagt hat, sind wir bereit zu vertrauen, da wo ich überhaupt gar keinen Weg mehr sehe, oder bin ich bereit, weiter meiner Verbitterung nachzugeben. Mose nimmt dieses Stück Holz und ich will das gar nicht überstrapazieren, aber wir wissen alle, wer am Stück Holz hing. Wer am Holz hing? Jesus. Er war aufs Kreuz, er war am Kreuz, er war verflucht und er ging für uns an dieses Kreuz. Und ich finde diesen Gedanken so schön, ne? Ich nehme in diese Problematik, in die Bitterkeit Jesus mit rein. Und ich kriege eine ganz, ganz neue Perspektive. Denn eins weiß ich, wenn Jesus, und es steht in Hebräer 12, 2, der um die vor ihm liegende Freude willen den Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes, dann heißt das, da ist jemand, der kann Dinge verändern. Und sind wir ehrlich, die größte Veränderung ist, wenn ich mich verändere. Ich bin immer dankbar, wenn andere sich verändern und ich bin immer dankbar, wenn der andere dann was tut. Und ich denke immer auch gerne an andere bei Veränderungen. Vielleicht hockst du jetzt auch so drin und denkst, ah ja, vielleicht könnte der sich oder die, das wäre gut. Aber ehrlich, der Veränderung fängt ja bei mir an. Wie stehe ich zum anderen? Und Jesus ist der, der hineinkommt in die Sache. Und es ist ja oft unser Gebet, Jesus, hol mich raus. Aber vielleicht ist das Gebet, Jesus, komm du rein in die Situation. Und damit wird es erträglich. Das Wasser wird trinkbar. Vielleicht hat es auch immer noch ein bisschen salzig geschmeckt, aber es wurde erträglich. Übrigens, es wurde an dieser Stelle auch kein Champagner oder aus meiner Sicht keine Cola. Ich liebe Cola, das wisst ihr, Coca-Cola, Pepsi, aber Coca-Cola. Aber das wurde ja in dem Moment auch nicht irgendwie etwas ganz Fantastisches, aber es wurde erträglich. Das heißt, Jesus kam in diese Bitterkeit hinein und es wurde erträglich. Ich konnte damit umgehen. Und wir haben das so schön gesungen im ersten Lied. Ich sehe den Kampf, er sieht den Sieg. Ich sehe den Berg und er hat den Berg schon versetzt. Das ist das, was an dieser Stelle meint, wenn ich Jesus mit reinnehme. Ich nehme Jesus mit rein und plötzlich gibt es einen ganz neuen Perspektivenwechsel, nämlich Liebe und Vergebung. Es gibt die Perspektive Ewigkeit und vielleicht die Frage, wie geht Jesus mit dieser Bitterkeit um? Jesus hineinnehmen, das reinzulegen und wo wir das Grab sehen und das Elend sind, Jesus ewiges Leben. Und da ist keine Trauer und kein Schmerz mehr. Das ist das, was Jesus sieht. Die Sache ist, sind wir bereit, Jesus zu vertrauen? Und letztendlich ist es immer nur ein Vertrauen seinem Wort. Und sind wir bereit, auch, da werden wir noch dazu kommen, ab Vers 26, zu gehorchen, zu sagen, ja, Jesus, ich will das. Es fängt immer mit einer Entscheidung an. Mose hätte ja sagen können, was soll das Stück Holz? Das kann ich doch nicht reinschmeißen, das bringt doch nichts. Aber er hat es getan, weil er Gott vertraut. Und das Wasser wurde süß und dann legte er dort Ordnungen fest. Die biblische Überwindung bei Verbitterung ist erstmal Vergebung. Aber der allererste Schritt ist Vertrauen. Loslassen vom Schmerz, übergeben an Gott und diese Freiheit zu haben, ich muss nicht mehr bitter sein. Ich darf sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du morgens zur Arbeit gehst. Kann sein, dass du verbittert bist gegenüber deinem Chef. Kann sein, dass es Familienfeiern gibt, wo man mit einer Verbitterung reingeht, weil der Karle wahrscheinlich mehr geerbt hat damals von der Oma als ich. Ja, das kann Verbitterung ausüben. Wir sind im Schwabenland. Es kann auch sein, dass du hier in die Gemeinde kommst und verbittert bist. Aber dieses Loslassen, diese Freiheit zu finden, sich zu begegnen, ohne Verbitterung, in der Liebe Gottes, das ist das Geheimnis auch unseres Evangeliums, was Jesus gegeben hat. Und ich weiß nicht, wo es vielleicht gerade droht, Bitterkeit aufzukommen oder wo du schon bitter wirst, aber nimm da Jesus mit hinein. Es ändert sich vieles. Und als dieses Wasser dann süß wurde, also trinkbar, erträglich, kann sein, dass es immer nur Geschmäckle hatte, aber als dieses Wasser dann erträglich wurde, finde ich spannend, was dort festgelegt wird. Ordnungen und Recht legte für sie fest und dort prüfte er sie. Im Psalm 23 steht, der Herr führt mich zu frischem, gutem Wasser. Das ist davon abhängig, ob ich mich führen lasse und ob ich ihm vertraue. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wo das Gott auch festlegt, mit Ordnungen und Recht. Gutes Wasser. Gottes Ordnungen in der Bibel sind zeitlos. Wir wissen, es gibt einen ständigen Wandel der Zeit, eine ständige Ansicht. Es verändert sich jetzt gerade auch viel in unserer Geschichte. Wir haben einen starken Wandel in unserer Geschichte. Wahrscheinlich den stärksten, wenn ich denke, bei den 90ern, woher ich noch komme, ne? Da war alles optimistisch, Mauerfall, Schwerter zu Pflugscharen. Man hat ein bisschen die Bundeswehr runtergewirtschaftet und jetzt rüsten wir auf wie blöd. Ne? Wer hätte gedacht, dass Deutschland noch mal ein stehendes Heer bekommt, nach all dem, was war. Die Zeiten verändern sich und dann ist da Gott mit seinen Verordnungen und Geboten, aber auch mit seiner Liebe und Beständigkeit zu uns, wo er sagt, ich bin da. Und das ist das mit Jesus, wo er sagt, ich bin da. Und es gibt uns etwas, wo er sagt, ich gebe dir Ordnungen und Recht, die dich schützen, auch bitter zu werden und die dich schützen, zum Beispiel hoffnungslos zu werden, wenn wir ständig Nachrichten gucken. Kommt ja echt nichts mehr Gutes. Ne? Da muss ich mal warten auf Werbung oder SpongeBob. Aber das ist der Punkt, wo wir einfach wissen dürfen, es gibt einen, der das alles in der Hand hält. Und der gibt mir etwas und dann sagt er, Krankheiten, Not und Leiden soll dir nicht auferlegt werden. Es ist übrigens auch seelische Krankheiten, Not und Leiden, will er uns abnehmen. Ich muss es gerade bekennen, es war sehr schön. Vor einer Woche waren wir wandern im Allgäu. Ne? Thomas und Annette waren dabei. Es lief anders als geplant. Der untere Geißalpsee, dann waren wir beim oberen Geißalpsee und irgendwann waren wir kurz vorm Nebelhorn. Ne? Das war so. Die Frauen sind rauf und runter und haben gesagt, schön, ihr müsst hochkommen. Also sind wir hochgekommen. Bei solchen Wanderungen gibt es oft schwierige Stellen. Man wandert, man will ein Ziel sehen, man will den Ausblick genießen, ist sehr, sehr schön. Aber es gibt schwierige Stellen. Und wo ich immer dankbar bin, auch mit jemandem, der Höhenangst hat, an diesen schwierigen Stellen gibt es ein Drahtseil, wo ich mich festhalten kann. Ich kann mich festhalten, damit ich nicht abrutsche. Und genau das sind Gottes Verordnungen, genau das ist Gottes Liebe. Er gibt mir etwas, wo ich mich festhalten kann. Ich rutsche da nicht ab in die Bitterkeit, ich rutsche nicht ab in die Vergebungslosigkeit und ich rutsche nicht ab in ein Leben, wo überhaupt nicht mehr strahlen oder leuchten kann, wo er sagt, wir sind das Licht der Welt. Wie kann es in der Verbitterung oder im Schmerz ständig, wie soll es denn da strahlen? Und ich stürze nicht ab, ich bin sicher. Und daran darf man sich festhalten. Und sind wir ehrlich, wenn es Probleme gibt, und es geht nicht nur um Verbitterung, wenn Sünde da ist, Probleme da sind, Sorgen und Ängste, an was kannst du dich denn festhalten? An Gottes gutem Wort. Das gibt mir Halt in meinem Leben. Und wir werden verletzt, das ist so. Wir werden auch manchmal vielleicht kurz vor einer großen Verbitterung stehen wir. Aber da ist Gottes Wort, wo er sagt, ich möchte dich schützen, dass das nicht passiert, dass du kein bitterer Mensch wirst. Und ich möchte dich schützen, damit du kein liebloser Mensch wirst, damit du frei bist. Und das haben wir im neuen Bund ja auch, Ordnungen, wo Gott sagt, das sieht so aus. Hebräer spricht ja in den neuen Bund hinein. Da sollt ihr nicht verbittert sein, da sollt ihr nicht euch untereinander finden, die Verbitterten. Das ist die Ecke der Verbitterten, das ist die Ecke der Fröhlichen, das ist die Ecke der Reichen. Und die Ältesten und Pastor oder der Pastor muss gucken, wo er bleibt. Ne? Sondern wir sind eins und da gibt uns Gott Ordnungen. Ich lebe mit Jesus. Und das sind diese Ordnungen und Gebote, die er uns gibt, woran du dich aber auch in schlimmen Zeiten festhalten kannst, was dir einen Halt geben. Aber Gott spricht nicht nur von Ordnungen, er spricht auch von Recht. Und das finde ich auch schön. Denn das ist das Recht, stets mit der Hilfe Gottes zu rechnen, wenn man sich an seine Ordnungen hält. Das ist das Recht, wo Gott sagt, ich bin bei euch alle Tage. Ja, du darfst mit mir rechnen in dieser Situation. Halt dich an meine Gebote, halt dich dran fest. Und du kannst damit rechnen, dass ich handle. Nicht, wie ich es mir vorstelle, sondern so, wie es richtig ist, aus seiner Sicht. Auch das ist es. Ich finde es übrigens so schön, dass da ein Gott ist, der sich verbindlich macht, der sagt, das ist das Recht, was du hast. Und dann kommt das Interessante und dann prüfte er es. Das ist ganz, ganz spannend. Dieses hebräische Wort für prüfen ist so, zu erkennen, welches Ziel eine Person oder ein Mensch hat. Also ich prüfe jemanden, um zu sehen, was ist eigentlich seine Richtung? Wo will er eigentlich hin? Will er mit mir leben? Meint er es ernst? Oder ist es einfach nur so dahingesagt? Ja, die Gebote Gottes sind gut und ich lebe mit Jesus. Ja, und Gott prüft manchmal, haben wir auch in Johannes 6, er prüfte seine Jünger. Nochmal, bei Prüfungen können wir nicht durchfallen, weil Gott ist allwissend. Also niemand, das jetzt überrascht ist und sagt, oh, ich habe jetzt Gott damit enttäuscht, der kann nicht enttäuscht werden, weil dann wusste er es nicht und dann ist er nicht allwissend. Es beißt sich mit Gottes Wort. Aber manchmal prüft er uns, wo er sagt, sag mal, ist das, was du jeden Sonntag hier zelebrierst, ist das im Einklang mit dem, wie du lebst? Und manchmal prüft uns auch Gott, wo er sagt, ich möchte dich herausfordern. Du singst das in den Liedern leidenschaftlich. Das finde ich übrigens sehr schön. Wir singen ja sehr schöne Lieder hier. Ist das dann auch Alltag in der Realität, im Umgang mit Nachbarn, im Umgang mit der Arbeit? Und es ist dieses Erforschen und Ergründen von Personen. Und Gott, und jetzt kommt das Schöne, Gott will das ja. Er will dich ja erforschen und ergründen. Er will dich mehr und mehr besser kennenlernen. Die Frage ist, wollen wir das? Und nochmal, das beißt sich überhaupt nicht mit der Allwissenheit Gottes, sondern er ist jemand, der hat an dir Interesse. Und sind wir ehrlich, der will nur das Beste. Und das ist das, was er prüft, ob wir Gottes Wort als lebensspannende Kraft annehmen. Ja, es ist Realität und ich will das leben. Und dann kommt ein wunderbarer Satz, ich bin der Herr, der dich heilt. Das ist eine Verheißung, wo Gott sagt, hältst du dich an meine Gebote? Ja, das gehört dazu. Und Gott ist aber gleichzeitig auch die Kraftquelle. Wenn ich mit Jesus lebe, wenn ich Jesus in mein Leben einlade, dann lebt er in mir. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir, Galater 2,20. Und dann lebt er in mir und zeigt auch, wie das geht, weil er hat es erst, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und er hat die ganzen guten Werke getan. Und er zeigt mir auch, wie ich Gebote halte. Er lässt mich da nicht allein. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, oder Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann sprich mit uns. Nicht, dass ich ein Experte wäre, aber ich kenne zumindest die Richtung, die Jesus vorgibt, wie man das leben kann. Und der Herr, der dich heilt, der sich dann auch zu erkennen gibt, wo du sagst, es gibt keine andere Gottheit. Ich bin mir jetzt ganz sicher, dass daheim jetzt keiner einen Schrein hat für irgendeinen hinduistischen Gott oder anderes. Aber prüf dich mal selber, was deine Gottheit ist. Übrigens, eine Gottheit ist das, was dich ständig dominiert. Das kann deine Arbeit sein, das kann deine Sorgen sein, das, was du ständig Anbetung schenkst. Nämlich, was dich ständig beherrscht und bewegt. Das können deine Sorgen sein, das kann deine Familie sein. Wo du sagst, keine andere Gottheit, es gibt nur einen. Und das andere muss sich dann Gott unterordnen. Und es gibt nichts Schöneres, wenn sich Dinge Gott unterordnen. Keine Magie und eine klare Linie in seinem Leben zu ziehen und Gott zu vertrauen. Und das ist dieses, ich kann dich heilen. Vielleicht braucht es gerade Heilung von Verbitterung. Vielleicht braucht es gerade Heilung von Dingen, wo du weißt, das wird nicht gut. Und ich brauche Jesus. Aber dann nimm dieses Stück Holz und wirf es hinein in das bittere Wasser, auf das es süß wird. Und ich möchte dich heute Morgen jetzt auch im Bezug auf das Abendmahl fragen, bist du bitter? Bist du bitter über Menschen, über Erlebnisse, über Familie, über Gemeinde? Über Entscheidungen, über Gott, weil er nicht immer das so gemacht hat, wie du wolltest. Und ich möchte dich einladen, nimm Jesus damit rein und sag, Jesus, komm du rein. Wie schon gesagt, das macht nicht vergessen. Steht auch nirgendwo in der Bibel, dass alles vergessen ist. Aber es zeigt, wie ich damit leben kann, weil dieser allmächtige, allgegenwärtige und allwissende Gott für mich ist. Und wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Gott ist der Heilende. Gott gibt mir ein Seil, woran ich mich festhalten kann, wenn ich drohe, abzustürzen in die Finsternis. Und Gott ist der, der da ist und das Ganze trägt und mitträgt. Und bevor ich zum Abendmahl übergehe, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du wirklich dieser großartige, wunderbare Gott bist. Und du siehst, wo ich gerade drohe, abzudriften, bitter zu werden, frustriert zu sein, vielleicht auch über deine Pläne, weil ich sie nicht verstehe und gern wüsste, wie es laufen würde, über die Ereignisse, die waren und warum ich jetzt dort bin, wo ich bin. Und ich danke dir, dass du da hineinkommst und sagst, ich zeige dir, wie du damit leben kannst, wie du damit umgehen kannst, damit du nicht drohst, ein bitterer Mensch zu werden. Danke, Jesus, für dieses Interesse auch hineinzukommen, dass es eben gerade keine Wurzeln schlägt in der Gemeinde. Und danke, dass du treu, barmherzig und gut bist, Jesus. Amen. Amen.